Hallo Tabea.
Hallo Marie.
Und hallo liebe Zuhörer.
Ja, hier sind wir wieder.
Ja, wir machen jetzt mal wieder eine inhaltliche Folge. Also aufgepasst.
Ganz schön lange her, unsere letzte inhaltliche.
Ja, um was geht es denn? Wir können es eigentlich vormachen. Wir können es vormachen.
Ja, also wer das jetzt nicht erkannt hat bei Maries Imitation. Ja. Heute geht es um ein Thema, was eigentlich im Sommer gehört. Aber ich habe später die Begründung für euch, warum die Folge jetzt auch noch wichtig ist.
Genau, es geht um das Thema Mücken und Zecken. Ich finde, auch wenn es jetzt ein bisschen später ist, die sind immer noch da, ja, und auch für die Tiere relevant. Sage ich dann später nochmal kurz was dazu.
Ah, komm, wieder eine Pferdegeschichte, juhu! Ey, aber meine Cousine hat heute ein Foto geschickt von mir als kleinem Kind auf dem Pferd.
Ja, siehst du mal.
Meine Tante ja Pferde hat und es sieht richtig cute aus.
Ja, siehst du mal. Ja.
Hier, guck mal, wie ich da hänge.
Ach, süß. Auf so einem süßen, fetten Haflinge-Popo.
Ja. Luna, oh, cute. Hieß sie. Ja. Naja, gut, so viel dazu. Jetzt fange ich auch schon mit den Pferden an. Genau, wir wollen über Mücken und Zecken reden, wie man sich schützt, was es vielleicht für langfristige Folgen gibt.
Was Repellenzien sind, was man bei einem akuten Stich macht. Und bei dem Thema Zecken halt eben auch, was FSME ist, was Borreliose ist. Genau.
Ja, und dann würde ich sagen, wünschen wir euch viel Spaß. So, ich habe letztens erst einen Artikel gelesen, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich persönlich lieben die Mücken. Also ich bin ein Repellenz für alle meine Umgebungsmenschen.
Ja. Weil, du musst aber auch sagen, was Repellenz heißt.
Ach so, ja, das ist sind die Mückenmittel, die, wie nennt man das?
Na, Abwehrstoffe, also quasi
Mückenspray.
To repel heißt auch jemanden abwehren oder so, oder?
Ja.
Ja, glaube ich. Also so kann man sich's ganz gut herleiten irgendwie. Also es sind Mittel, die quasi die Mücken abwehren sollen.
Genau. Und ich dachte immer, dass es mit meiner Blutgruppe zusammenhängt.
Mhm.
Ich habe Blutgruppe 0.
Mhm, ich auch.
Ja, du auch?
Mhm, welcher?
Universalspender. Positiv.
Ah, ich auch.
Ja.
Negativ wäre krass.
Ja, das wäre wild.
Wisst ihr, wieso negativ krass ist?
Schreibt's in die Kommentare. Ja. nee, genau. Und ich dachte mal, dass es daran liegt.
Mhm.
Aber es hat vor allem was mit dem Hautmikrobiom zu tun. Habe ich gelesen letztens.
Okay. Mit dem BH oder?
Mit irgendwelchen Stoffen, die wir aus, sondern die Bakterien sondern dann ja auch was aus und keine Ahnung.
Ja.
Ich weiß nicht mehr, wo das her war. Dürfen wir überhaupt sowas nennen, wo ich das gelesen habe? Ich glaube, es war Doc-Checken, das Wetter. Ja, so viel dazu.
Keine bezahlte Werbung.
Leider nicht.
Ja.
ja, auf jeden Fall. Erstmal, Marie. Wir haben keine Pflanzen, aber wir haben trotzdem lateinische Namen für euch.
Genau, die in Deutschland bekannte Stechmücke, auch Culex pipiens genannt, kennt jeder und sie nervt.
Ja, und es
allgemein.
Tut weh.
Und es tut sehr weh, genau. Also ich muss auch sagen, gerade in der Apotheke, wir können ja mal so ein paar Referenzen mal einfügen, habe ich jetzt die letzten paar Monate immer direkt neben mir am HV-Tisch so einen riesen Aufsteller gehabt mit allen möglichen Insektensprays. Und da ist auch eins ausgelaufen. Das war ganz lustig. Das haben wir auch gerochen. Aber dementsprechend waren wir auch geschützt. Und wir haben auch ganz viele Leute aus dem Tropeninstitut zum Beispiel gehabt, die da auch viel von uns beraten werden wollten. Und gefühlt jeder dritte Kunde kam vom See und hatte einen Stich.
Ich wollte gerade sagen, bei euch ist die Lage doppelt gut für Repellenzien, weil A, habt ihr den See, da sind immer viele Mücken und B, habt ihr das Klientel, was in Tropengebiete reist in
das
der Apotheke.
Stimmt. Genau.
Ja.
Ja, also deswegen auch, ich meine, man verreist ja auch im Winter, deswegen ist die Folge jetzt auch eigentlich super.
Außerdem könnt ihr die Folge auch noch nächstes Jahr hören.
Richtig.
Aber wie gesagt, später auch noch ein weiterer Grund. Wir haben schon gesagt, es tut weh.
Genau.
Weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin auch öfter mal eine allergische Reaktion gehabt auf diese Mückenstiche.
Ja.
Also so zu dem Punkt, als Kind konnte ich teilweise meine Augen nicht öffnen, wenn ich einen Stich im Gesicht hatte. Und ich hatte
krass.
So richtig fette Flatschen an den Beinen und also richtig schlimm. So die so richtig heiß sind und so.
Ja. Genau, und jetzt mit der Tigermücke, die auch nach Deutschland kommt, habe ich auch gehört, dass die Stiche, also die Immunreaktion oder die allergische Reaktion auf eben diese Stiche auch zunehmen kann. Und haben wir auch in der Apotheke gemerkt.
Mhm,
genau. Okay. Genau. Deswegen super wichtig, was wir euch gleich erzählen.
ja, genau. Und wie stark diese Immunreaktion ausfällt, ist nämlich auch abhängig vom Insektenspeichel, dementsprechend mit einer anderen Mückenart, eben auch anders. Und kann sich aber auch bei Menschen ändern nach Desensibilisierung, was wir ja auch von anderen Allergien kennen.
Genau. Wir sprechen jetzt hier in der Folge nicht unbedingt Bienenstiche an und Wespenstiche. Da kann es ja auch zu einem anaphylaktischen Schock kommen. Das ist nochmal ein anderes Thema. Mhm. Hatten wir auch hier in der Apotheke. Genau, aber dadurch, dass wir jetzt halt auch die Tigermücke in Deutschland haben, meinte ich auch, dass es auch für Tiere relevant sein kann. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, aber es gibt inzwischen das Vesni-Virus. Und es wird eben durch Mücken übertragen und Pferde werden inzwischen auch dagegen geimpft. Es gibt zum Glück eine Impfung, aber die können richtig krasse neurologische Symptome haben und es gab es eben früher auch nicht.
Hm.
Deswegen ja, Klimawandel beeinflusst auch die Tierchen, die wir hier haben. Und da es auch durch die längeren Sommerphasen und schwüleren Phasen immer mehr werden, kommen wir jetzt zu den angesprochenen Repellenzien. Also quasi ein Mittel, was man benutzen kann, um eben Insekten, Tiere, in unserem Fall Mücken, ja, fernzuhalten.
Genau. Und erstmal wollen wir darüber sprechen, bevor wir jetzt auf die Wirkstoffe eingehen. Ist natürlich toll, wenn wir einen Wirkstoff haben, der was bringt, aber man muss das Ganze natürlich auch korrekt anwenden. Und auch das ist wichtig zu erklären. Es ist eben sehr spezifisch von Produkt zu Produkt, wie lange das Ganze wirkt, welche Menge man auftragen muss. Insofern da immer gerne einfach auf das Produkt schauen, das steht da drauf. Natürlich sollte das Ganze lückenlos auf unbedeckte und unverletzte Haut aufgetragen werden.
Ja, also sprüht es bitte jetzt nicht auf eine offene Wunde.
Ja. Das wäre nicht so optimal. Und dann gibt's immer diese Frage, wie macht man das, wenn man Sonnenschutz und Mückenspray braucht?
Mhm.
Wie macht man es, Marie?
Man trägt erst den Sonnenschutz auf und dann 15 Minuten später den Mückenschutz oder das, also Repellenz gemeint. Und wenn man sich jetzt aber auch baden geht oder wenn man duscht, dann sollte man das natürlich erneut auftragen. Das ist wichtig. Und welche Frage ich auch oft hatte, ist, also wir gehen gleich nochmal auf die Wirkstoffe ein, aber wie man das quasi macht, wenn man sich im Gesicht natürlich auch schützen will, wird immer sagen, eine kleine Menge einfach auf die Hände tun und sich jetzt nicht das Ding direkt ins, ne, so, also einfach, genau, ja, in die Hände und dann die Augen aussparen, Schleimhäute aussparen, ja.
Genau, also Hände und dann ins Gesicht.
Und bei einem bestimmten Wirkstoff, Tabea, muss man nämlich auch besonders darauf achten, wenn man Brillenträger ist. Welcher ist das denn, gerade wenn man es im Gesicht aufträgt?
Genau, da kommen wir schon zu unserem Klassiker, dem langjährig bewährten Klassiker, das DEET, das Diethyltoluamid. Genau, und hier ist es eben wichtig, dass DEET auf Plastik löst, etwa an Brillengestellen oder auch Uhrenarmbändern.
Genau, und deswegen sollte man einfach darauf achten, wenn man die quasi verwendet, dass man sich jetzt nicht direkt die Brille dann auch wieder aufsetzt. Also ich würde es schon einfach entweder großflächig drumherum auftragen, dass es halt eben nicht direkt in Kontakt mit der Brille kommt oder halt warten, bis es ein bisschen abgedampft ist.
Mhm.
Genau, was gibt es noch, Tabea?
Es gibt auch noch Icaridin.
Mhm.
Und ja, hier ist es zum Beispiel so, also um nochmal so ein paar Prozente zu nennen, dass Icaridin, das sind immer so 10-30%ige, beim DEET ist es meistens so 30-50%ig und das ist das, was wir auch schon vorhin meinten. Das ist halt immer sehr produktspezifisch, auch wie lange die halten. Zum Beispiel DEET bis zu 7 Stunden, Icaridin auch teilweise bis zu 12 Stunden für Mücken. Für Zecken ist es meistens ein bisschen weniger. Da müsste man dann eben auch noch mal drauf achten, wovor will man sich jetzt schützen.
Ja.
Wie gesagt, einfach Packungsbeilage lesen. Aber nur, dass
den Apotheker oder die Apothekerin fragen.
Genau. Genau, das Icaridin gibt's noch. Aber auch noch weitere.
Es gibt noch das PMD, auch Eukalyptus Citriodora Öl genannt, Paramentan 3,8-Diol. Und das ist immer in so 11-20%iger Konzentration und hält Mücken je nach Produkt bis zu 7 und Zecken bis zu 6 Stunden fern. Genau.
Genau, der Vollständigkeit halber, wie ihr schon hört, die haben hier alle so Abkürzungen, EBAAB. Klingt, Ethylbutylacetylaminopropionat. Genau. Ich habe schon die Chemie ein bisschen vermisst.
Nee.
genau. Und es gibt aber auch noch, wenn man jetzt sagt, oh, Chemie muss ja nicht sein.
Dann gibt es auch noch ätherische Öle und langkettige gesättigte Fettsäuren wie Zitronellaöl oder Kokosfett. Und da ist der Hauptwirkstoff die Laurinsäure, weil das ein natürlicher Insektenschutzstoff ist, die aber eben schwächer wirken als die oben genannten Stoffe, was klar ist, ein ätherisches Öl ist wieder ein Naturprodukt. Und was auch helfen kann, ist die prophylaktische Einnahme von Vitamin B1 mit so ungefähr 600 Milligramm.
Genau, und was ich auch ganz lustig finde, auch Knoblauch- oder Petersilienöl schützen. Aber man muss halt sagen, wenn man halt Knoblauch einnimmt, das ist ja dann auch was, was die Umwelt von einem mitkriegt. Nicht nur die Mücken hält das vielleicht ab.
Ja, vielleicht auch eine gute Referenz, wo man sich das merken kann. Also wir haben zum Beispiel auch im Pferdeladen damals Knoblauchpellets verkauft. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es je nach je nach Anwender unterschiedlich gut geklappt hat. Also ja, ihr müsst euch ja vorstellen, es muss erstmal in den Körper rein und dann auch je nach Konzentration, wie viel man überhaupt von dem Knoblauch isst, kommt es auch erst dazu, dass man das ausdünstet. Und dieser ausdünstende Effekt ist das, was die Mücken fernhalten soll. Also vielleicht auch im Alltag einfach nicht so praktikabel.
Genau. Das stimmt. Vielleicht, wenn man jetzt allein im Regenwald unterwegs ist, dann kann man das durchaus machen.
Ja. Genau, und jetzt stellt ihr euch vielleicht die Frage, okay, jetzt haben wir so viele Wirkstoffe gehört, aber welches Präparat soll man denn jetzt genau nehmen? Das hängt halt davon erstmal ab, wo ihr hinfahrt. Also fahrt ihr in tropische Gebiete, braucht ihr einen Extraschutz? Seid ihr nur in Deutschland unterwegs? Wollt ihr euch nur vor Mücken schützen? Es gibt schwache Mückensprays, es gibt aber auch welche in Pforte. Also so ist es bei uns in der Apotheke. Es gibt auch welche, die nur mit ätherischen Ölen arbeiten, wenn man zum Beispiel irgendwie jetzt ein sensibles Kind hat. Genau, und jetzt sollen wir noch einmal kurz darauf eingehen, welche Wirkstoffe man nehmen sollte, wenn man eben jetzt in tropische Gebiete fährt, wäre.
Genau, und zwar für Reiseziele, wo es irgendwie Malaria, Zika, Gelbfieber oder Denguefieber Risikogebiete sind, wird von der WHO das DEET empfohlen, weil das einfach so der Goldstandard ist. Mhm. Genau, und hier ist es aber wieder so präparatabhängig, einfach gucken. Aber es gibt eben da bis zu 50-prozentige DEET-Präparate, die dann auch bis zu 10 Stunden wirksamen Schutz bieten. Aber ein wichtiger Punkt, den wir noch gar nicht besprochen haben, es gibt natürlich nicht nur die Sprays an sich, sondern man kann natürlich auch mit Kleidung, mit Mückennetzen ganz viel arbeiten.
Genau, das ist auch zum Beispiel wichtig. Und natürlich auch, wenn man irgendwie in die Tropen fährt. Ich war bei Südafrika, da haben wir uns da auch umfassend ausgestattet mit Mückennetzen. Was wir auch noch mal kurz ansprechen wollten, sind zum Beispiel so Mückenstecker. Die kennen vielleicht auch viele, die kann man halt in die Steckdose stecken. Da gibt es welche, die arbeiten mit Ultraschall. Die sind weniger gefährlich, sagen wir es mal so. Also die einfach über die Frequenz sollen die Mücken vertreiben. Muss man halt, wie gesagt, ausprobieren, was da am besten passt im Sommer. Und dann gibt es auch noch Mückenstecker, die mit Praletrin arbeiten. Das ist ein Insektizid und die Mücken atmen das ein und sterben dann halt eben. Also es tötet quasi die Mücken. Und da ist der Nachteil halt, dass das eine Flüssigkeit ist, die verdampft und dass es natürlich dann auch irgendwie in die Atemluft gelangt. Und ja, Schifflung-Warentest ist da eben auch nicht so von
ja.
War da jetzt auch nicht so von überzeugt, dass man das dann halt die ganze Nacht einatmet. Also wie gesagt, gerade für kleine Kinder oder so auch nicht so bewährt. Ja, was würde man denn eben bei Schwangeren und Kindern generell für einen Wirkstoff einsetzen, Tabea?
Bei Schwangeren und Kindern unter 3 wird vor allem empfohlen, den hautverträglicheren Wirkstoff Icaridin zu verwenden. Wobei man auch sagen muss, dass in vielen Ländern auch DEET schon bei kleinen Kindern und auch Schwangeren empfohlen wird. Auch hier wieder, die Hersteller haben da bestimmte Zulassungen, bestimmte Studien gemacht. Mhm. Bedeutet, wenn da draufsteht, dass es für Schwangere getestet und erlaubt ist, das ist auch wieder einfach Hersteller- und Präparatspezifisch.
Genau. Ja, und bei ätherischen Ölen, das haben wir auch schon angesprochen, die sind halt eben weniger effektiv sozusagen. Da sollte man jetzt nicht glauben, dass man sich davor vor Malaria schützt. Also da sollte man sich wirklich gut beraten lassen und da sich, wenn man jetzt zum Beispiel keine Sprays benutzen will, halt ja mit Kleidung oder Moskitonetzen halt gut bedecken, weil ja, Malaria möchte man nicht bekommen.
Das stimmt. Da, ja. Das ist eigentlich auch nochmal eine
Extra-Folge.
Hm. Ja. Was mir gerade auch noch einfällt in diesem Artikel, habe ich auch gelesen, dass es ein Irrglaube ist, dass Mücken von Licht angezogen werden.
Das ja, nicht. Das stimmt nicht, ja.
Fand ich interessant. Ich dachte schon.
Ich muss trotzdem, ich werde auch immer angemeckert abends, wenn ich das Fenster aufreiße und noch Licht an ist.
Ja, ich glaube, andere Tiere...
Ich kenne nämlich jemanden, der ist sehr sensibel auf Mücken.
Boah, ich
im Schlafzimmer.
Auch. Aber wenn man einmal so allergisch reagiert, ich kriege wirklich Panik dann. Also ich habe wirklich Angst, wenn ich die Summen am Ohr höre. Das ist eines der schlimmsten Geräusche, die es für mich gibt.
Ja, gerade beim Einschlafen finde ich das auch schwierig.
Mhm.
Genau, jetzt haben wir darüber gesprochen, wie wir uns erstmal generell vor dem Stich schützen. Nichtsdestotrotz kann es ja sehr oft dazu kommen, dass man dann doch eben gestochen wird. Genau, und jetzt wollen wir einmal kurz auflisten, was man dagegen machen kann.
Also fangen wir mal an. Juckreiz stillend und kühlend kann man arbeiten, zum Beispiel mit Kältepacks, mit Zinkoxid-Schüttelmixtur, Minzöl oder anderen kühlenden Gelen.
Genau, und es gibt auch in der Apotheke, das kennt man vielleicht auch, Gele, also in einer Geltextur zum Beispiel Antihistaminika, die man quasi topisch aufträgt. Da gibt es zwei verschiedene Wirkstoffe, einmal Dimethindin, das man quasi auch systemisch anwenden kann, können wir gleich nochmal drauf eingehen. Und noch ein Wirkstoff ist mit Bamipin, so rum, genau. Das ist eine Möglichkeit.
Genau, man kann natürlich auch noch lokal anästhetisch arbeiten. Bedeutet, man kann Polidocanol oder Lidocain auftragen, weil man dann eben einfach die Hautstelle betäubt und dadurch dann auch eben der Juckreiz gelindert wird. Ja, vielleicht noch mal kurz zu den Tropfen. Das ist natürlich so ein bisschen die Sache. Also bei mir war das auch so, wenn ich dann so allergisch reagiert habe, dann habe ich auch ein Antihistaminikum genommen. Damals war ich auch noch kleiner, da war so der Standard tatsächlich Cetirizin so und das hat mich immer so rausgehauen.
Ja,
das, also
da muss man einfach beachten, dass das halt diese typische Nebenwirkung von Antihistaminika dann halt auftreten, dass es sehr müde machen kann.
Genau.
Also ich würde immer abwägen, also natürlich erstmal mit einem topischen versuchen, ne, und dann halt auch schauen, wenn ich jetzt jemanden in der Apotheke habe, der kommt mit so einem richtig angeschwollenen Finger in die Apotheke, da ist es auch nochmal was anderes. Da kann man sagen, ob man nicht dann doch nochmal eine Tablette nimmt. Wenn das jetzt aber vielleicht einfach nur ein normaler Stich ist, reicht vielleicht ein Gel. Und vielleicht noch ein Tipp, was ich ganz gut finde, dass man das Gel in den Kühlschrank legt. Dann kühlt das auch noch zusätzlich.
Genau, man 2-in-1. Und du hast ja jetzt schon Dimethindin genannt.
Ja.
Ich habe jetzt ja auch schon Cetirizin genannt.
Mhm.
Natürlich kann man dann auch noch Desloratadin oder Loratadin geben. Oder ja, halt generell irgendein Antihistaminikum gegen die allergische Reaktion, wenn sich das jetzt wirklich entzünden sollte. Würde ich jetzt nicht bei jedem Mückenstich einwerfen.
Richtig,
aber wenn es eben so heiß wird und so dick wird, dann ist das auf jeden Fall eine Idee. Es gibt auch noch andere Gele, die man auftragen kann oder Cremes.
Genau, wir haben jetzt ja schon angesprochen, wenn man jetzt so einen richtig dicken, entzündeten Stich hat, vielleicht, es gibt ja auch Leute, die sich das doll aufkratzen und so, wo man vielleicht noch Bakterien damit reinmacht, dann kann man auch hydrokortisonhaltige Zubereitungen als Gel oder Creme dort drauf machen. Da gibt es 0,25 oder 0,5% in der Apotheke und das kann eben die Beschwerden lindern. Und was wir halt eben akutmäßig schon gesagt haben, sind eben diese oralen Antihistaminika. Genau, ja.
Und dann eine Sache, die bei mir tatsächlich hilft, ist, wenn man direkt nach dem Stich, also wenn man es merkt, Naja. Mich hat jetzt was erwischt.
Ja.
Dann gibt's ja diese Stifte, die so eine Porzellanplatte vorne haben und so richtig heiß werden.
Ja.
Und es tut verdammt doll weh, muss ich ehrlich sagen, aber das bringt's richtig.
Genau, es gibt dort extra zwei verschiedene Einstellungen. Also es gibt auch 6 Sekunden oder 12, je nachdem, was man halt aushalten kann. Und es funktioniert eben so, dass diese Einstichstelle halt mit Hitze behandelt wird und normalerweise ja dann Histamine ausgeschüttet werden und auch bestimmte Proteine aus dem Mückenspeicher sich eben in dieser Einstichstelle befinden und die sollen eben durch die Hitze denaturiert werden. Also denaturieren heißt ja ein bisschen so viel, wie wenn ihr ein Ei ins Wasser gebt sozusagen. Genau, dass ihr euch das vorstellen könnt.
Genau, die Proteine werden denaturiert und eben diese Histaminausschüttung, von der Marie gesprochen hat, die wird verringert.
Genau.
Weil das ist ja das, was diese allergische Reaktion, diese Hitze macht.
Ja. Und vielleicht noch ein kleiner Tipp, was ich manchmal gemacht habe, so als wenn man jetzt sowas nicht direkt irgendwie vor Ort hat. Ich habe mir einen Löffel genommen und den einfach mit einem Föhn heiß gemacht und dann quasi punktuell einfach auf den Mückenstich gehalten. Guckt halt vorher, wie heiß es ist irgendwie an eurer Handfläche, dass es auch nicht zu heiß ist. Aber das hilft manchmal auch schon, wenn man jetzt nichts da hat.
Genau, also das kann ich auf jeden Fall aus eigener Erfahrung empfehlen.
Ja, und inzwischen gibt es auch viele verschiedene Präparate, also nicht Präparate, das sind ja dann Medizinprodukte. Also es gibt günstige, teure und es gibt sogar eine Variante fürs Handy.
Das wollte ich auch gerade erzählen. Ja,
sorry.
Ja. Okay, alles gut.
Okay, alles rund um den Mückenstich erzählt?
Ich denke dran. Ja. So, und dann sind ja nicht nur diese fliegenden Ekeltiere unterwegs, sondern auch noch so andere. Oh, ich muss schon sagen, es kribbelt mich schon wieder überall, wenn man so darüber spricht.
Ja.
Es sind auch noch so kleine schwarze Tierchen unterwegs.
Ja, genau, die am Anfang sehr, sehr klein sind, bevor sie noch nicht gebissen haben. Und wir reden über Zecken, die ja bekanntlich gerade auf relativ hohen Gräsern sitzen. Meistens, wenn man wandern geht, wenn man im Wald unterwegs ist, wenn man mit Hunden spazieren geht. Tiere sind auch ganz oft von Zecken betroffen sozusagen. Und die Zecken beißen eben in die Haut, beißen sich fest und saugen dann eben Blut, haben so auch Kontakt mit dem eigenen Blut und können deswegen Infektionskrankheiten übertragen.
Genau, zum Beispiel Borreliose. Laut RKI, das fand ich eigentlich relativ viel, sind in Deutschland 30% der Zecken mit Borreliose infiziert.
Das ist schon ganz schön viel, ja.
Genau, aber keine Panik, weil die Übertragung von der Borreliose dauert 24 Stunden. Bedeutet, die Zecke müsste auf jeden Fall, also eine der 30% Zecken, müsste auf jeden Fall mindestens 24 Stunden festgesetzt sein, damit sie überhaupt was übertragen könnte. Und meistens findet man so eine Zecke ja relativ schnell.
Genau, das ist nämlich auch ein Punkt, der sehr, sehr wichtig ist, wenn man jetzt unterwegs war, wenn man draußen war, vor allen Dingen auch, und darauf gehen wir gleich ein, wenn man weiß, dass man sich in Risikogebieten aufgehalten hat, dass man eben sich nach dem Waldspaziergang seine Tiere und auch sich selber einfach nach Zecken absucht und wenn man eben eine Zecke gefunden hat, dass man diese Zecke dann auch entfernt. Und da gibt es verschiedene Werkzeuge. Es gibt eine Zeckenkarte.
Karte, sorry.
Ach so.
Da habe ich einen Tippfehler drin.
Ich wollte gerade sagen, es gibt richtige Zeckenkarten.
Genau.
Und Zeckenzangen. Und wichtig ist dabei, dass man die Zecke nicht verletzt, weil ihr müsst euch vorstellen, die beißt ja in die Haut und dann saugt sie sich voll. Und natürlich, je voller sie ist, desto einfacher ist es, sie zu entfernen. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, wenn die noch klein sind. Aber ja auch gut, wenn sie noch klein sind. Genau.
Ja, und hier eben sehr wichtig, dass nichts drin bleibt, weil sonst ist eben dieser Kontakt über die 24 Stunden eventuell dann doch da und dann würde es eben zur Übertragung kommen. Deswegen unbedingt ganz sorgfältig entfernen. Wie gesagt, diese Zeckenkarten, das ist im Endeffekt wie so eine Kreditkarte von der Form her. Nur die hat so einen kleinen Schlitz in einer Ecke.
Genau.
Und damit kann man die so rausschieben so ein bisschen. Mhm.
Ja, ja.
Also wir hatten immer zu Hause eine Zeckenkarte tatsächlich.
Ich hatte eine Zeckenzange.
Okay.
Ja, wir hatten früher einen Hund und die Pferde sind halt da auch ganz oft befallen. Die muss man dann auch öfters mal rausmachen.
Mhm.
Genau, wie gesagt, wichtig ist, dass man die Zecke, dass man alles entfernt und dass man dann auch die Bissstelle und die Hände nochmal zusätzlich desinfiziert. Und dann ganz wichtig, entweder die Einstichstelle umkreisen, markieren und dann beobachten. Es gibt nämlich sowas, das nennt sich Ringelröte.
Mhm.
Genau.
Genau, die Stelle sollte auf jeden Fall 4 Wochen lang beobachtet werden mindestens. Es haben auch laut RKI wieder nur 1% der Infizierten von Borreliose Symptome.
Ja.
Erstmals. Und es kommt dann eben im frühen Stadium zu diesem roten Ring.
Genau, das ist total charakteristisch. Wenn man das irgendwie einmal gesehen hat, dann kann man sich das ganz gut einprägen. Deswegen, also Eltern kennen das meistens, aber man kann da einfach mal ein Bild suchen und sich diesen roten Ring einmal anschauen. Und meistens, wenn man dann einen Zeckenbiss hatte, ist man eh irgendwie so ein bisschen aufgeregt, dass man das da meistens auch dann danach nochmal findet oder einem einfällt. Aber trotzdem gut zu wissen, ja.
Genau, deswegen jetzt auch meine zweite Begründung, warum die Folge erst jetzt kommt. Nämlich so eine Borreliose, die entwickelt sich ja dann erst. Man muss ja, das hat meine Mutter mir heute gesagt, weil sie hat mich gefragt, was wir heute aufnehmen. Und ich meinte, ja, haben wir eigentlich schon vor der Sommerpause geplant gehabt mit Mücken und Zecken. Und dann meinte sie, naja, aber so eine Zeckeninfektion, die muss man ja länger beobachten. Und jetzt nach dem Sommer, vielleicht kommt das jetzt.
Ja, das
erst.
Stimmt.
Insofern,
ja.
Checkt nochmal alle eure Stellen, wo ihr Zecken hattet.
Genau. Ja.
Genau, so. Und was ist jetzt aber Borreliose? Hier geht es
genau.
um ein gramnegatives Bakterium. Ich finde den Namen ja ein bisschen witzig.
Borrelia burgdorferi gramnegbakterium.
Gramnegatives Bakterium.
Ja.
Alles, ja. Also Borrelia burgdorferi ist der Name und den finde ich ein bisschen weird, aber gut.
Ja.
Genau, und da gibt es verschiedene Stadien. Einmal das frühe lokalisierte Stadium, was so Tage bis Wochen dauert. Und da kann eben auch schon Fieber und Müdigkeit ausbrechen. Aber was ich ja schon meinte, nur 1% der Patienten hat wirklich diese Symptome. Insofern muss man vor allem auf diesen charakteristischen Hautausschlag, der sich übrigens
Erythema migrans nennt. Ich wollte gerade noch sagen, also Ringelröte ist auch nochmal was anderes, aber so eine ringförmige Röte meinte ich einfach.
Ja, ja.
Genau. Und wenn wir dann in das zweite Stadium eintreten, was so Wochen bis Monate nach der Infektion halt gehen kann, können sich diese Bakterien eben auf das Gewebe im Herz, im Gehirn oder eben den Gelenken ausbreiten. Und das sind so die typischen Sachen, die man auch so kennt. Und die manifestieren sich dann meistens im dritten Stadium nochmal, Tabea, ne?
Genau, wenn das nämlich dann unentdeckt und unbehandelt bleibt, dann kann die Krankheit fortschreiten und sich häufig auch als chronische Arthritis manifestieren.
Genau. Und was nochmal ganz wichtig zu sagen ist, Borreliose ist manchmal super schwer zu erkennen, auch so in der Anamnese. Also, keine Ahnung, also wenn ihr das irgendwie, wenn ihr mal gebissen wurdet oder so und mal irgendwie sowas in die Richtung habt, dann denkt da irgendwie dran. Und was es auch noch gibt, ist die Neuroborreliose, die auch schwer zu erkennen ist. Und wie gesagt, diese chronische Borreliose. Ja.
Zwei Sachen, die mir noch einfallen. Einmal eine Serie, Scrubs, die ich liebe, die ich schon auch, glaube ich, dreimal durchgeguckt habe. Da gibt's auch eine Folge, da kommen sie ewig nicht drauf, was dem Patienten fehlt. Und dann hat er einfach unter seinen Haaren auf dem Kopf eine Zecke gehabt. Das heißt, er hatte auch Borreliose, aber sie haben es ewig, weil sie haben halt keinen Zeckenbiss gefunden.
Ach so.
Das heißt, da muss ich gerade dran denken. Und die Borreliose nennt sich ja auch Leimborreliose.
Ja.
Und im Englischen wird es auch oft Lyme Disease genannt. Oder dass ihr es mal gehört habt, dass ihr euch nicht wundert, was das ist. Das ist auch Borreliose. Ist mir gerade noch eingefallen.
Genau, und die Neuroborreliose gibt es eben, weil sich die Bakterien halt so ein bisschen wie Herpesviren halt auch in die, ins Gehirn und auch in die neuronalen Strukturen zurückziehen können, theoretisch. Ja, genau. Dann kommen wir jetzt noch einmal zu der Therapie, die nämlich auch wichtig ist, auch gerade bei chronischen Formen wichtig ist und sich manchmal sehr ziehen kann, weil die dann halt eben schwer zu erwischen sind.
Genau. Wir haben ja schon gesagt, es ist ein Bakterium. Dementsprechend ist es relativ naheliegend, dass wir ein Antibiotikum geben. Und das ist halt meistens Doxycyclin.
Genau. Es gibt da auch, man kann auch auf Amoxicillin umstellen nach der Leitlinie, weil wenn man auf Doxycyclin eben mit Unverträglichkeiten reagiert, da gibt es manche, die da mit Magen-Darm-Beschwerden und Übelkeit reagieren. Genau, aber primär Doxycyclin und dann.
Genau, vielleicht nochmal kleines Beratungsupdate. Doxycyclin ist ja doch schon ein bisschen intensiver.
Ja.
Also muss man ja auch den UV-Schutz super doll beachten.
Ja.
Man muss die Milchprodukte beachten.
Ja.
Man muss eben eher, also die ganze gastrointestinale Verstimmung
ja
irgendwie auch. Also ich finde immer, das war dieser Punkt, wo man nicht wusste, ist es jetzt zu viel für den Patienten?
Ja.
Aber mein Kollege meinte dann immer, drei Sachen. Drei Sachen sind, du musst die wichtigsten drei Sachen mitnehmen. Sowas wie UV-Schutz finde ich halt super wichtig.
Ja.
Habe ich dann auch immer dazu gesagt, nicht jetzt in die Sonne legen oder ins Solarium gehen. So.
Ja. Ja.
Nur, dass ihr das nochmal im Kopf habt, weil Doxy ist, finde ich, schon was man echt häufiger mal abgibt.
Ja, genau. Und wenn man darauf eben nicht gut reagiert, dann gibt es halt auch nochmal weitere Therapien bei so chronischen Sachen, aber das ist dann auch manchmal IV und so und wird dann ist noch ein bisschen komplizierter, aber jetzt nur so die Grundsachen dazu. Genau.
Genau. Vielleicht nochmal ganz kurz, bei Antibiotika haben wir nicht so gut gelernt in der Uni, ist aber auch jetzt wichtig für uns fürs dritte Staatsexamen. Doxycyclin ist ein Tetracyclin und der Wirkmechanismus hier ist die Hemmung der ribosomalen Proteinbiosynthese der Bakterien. Es bindet die 30S-Untereinheit und wirkt bakteriostatisch.
Genau. Das erstmal zur Borreliose. Was man neben Borreliose meistens auch noch im Zusammenhang mit den Zecken hört, sieht, ich weiß, bei meinem Hausarzt, wenn ich da sitze, hängt hinter ihm, also seit ich irgendwie gefühlt schon seit 7 Jahren, hängt so eine FSME-Risikogebiete-Karte.
Die müsste er aber hoffentlich aktualisiert haben in der letzten
Ja,
Zeit.
Hoffe ich, aber es ist irgendwie immer, das sieht man halt immer so, weil es genau hinter ihm ist. Hm. Genau. Die Frühsommer-Meningo-Enzephalitis.
Richtig. Nee. Das ist auch noch eine Erkrankung im Zusammenhang mit den Zeckenbissen. Oft tritt Fieber auf in Kombination mit Kopfschmerzen nach einem Zeckenbiss. Und in Deutschland, um mal wieder so das Ganze, die Prozente der Borreliose aufzunehmen, wir haben gesagt, 30% der Zecken sind mit Borreliose infiziert. Bei FSME ist es tatsächlich in den FSME-Gebieten nur 0,1-5% der Zecken tragen diese Viren, die es jetzt hier sind, in sich.
Genau. Und da es eine Viruserkrankung ist, behandelt man symptomatisch. Im Primärstadium ist es so, dass es grippeähnliche Symptome sind. Und im Sekundärstadium können eben auch Organe erkranken. Ja, man kann eine Meningitis, Enzephalitis oder Myelitis haben.
Genau. Wichtig ist hier eben, wir können, wie Marie meinte, nur symptomatisch behandeln. Bedeutet, wenn es dann soweit ist, dann kann man halt das nicht mehr rückgängig machen, weil der Virus ist dann im Körper, der vermehrt sich dann. Daher gibt es glücklicherweise eine Impfung.
Genau. Die ist ab 1 Jahr für Kinder zugelassen und hat die gleiche Indikation wie bei Erwachsenen. Und die STIKO-Empfehlung ist eben, dass wenn man sich in einem Risikogebiet befindet, lebt, aufhält, dass man sich dann eben impfen lassen kann. Ihr könnt euch also die Karte gerne mal angucken. Es ist hauptsächlich, das weiß man irgendwie so, Bayern und Österreich viel, aber auch ein bisschen Sachsen und Brandenburg, also für uns Berliner irgendwie auch relevant. Genau, und auch in Forst und Landwirtschaft und im Labor gilt die Empfehlung auch, wie gesagt.
Ja, das finde ich aber auch eine krasse Entwicklung über die letzten Jahre, weil ich weiß, früher hat unsere Hausärztin uns immer dagegen geimpft, weil wir eben Familie in Österreich haben und oft in Österreich waren und sie meinte, dann ist es relevant. Und mittlerweile ist ja echt das Gebiet so hochgewandert, dass es eben auch einfach in Brandenburg schon ist. Das war früher noch nicht so.
Ja, das stimmt. Das ist ähnlich wie mit dem Westnir-Virus, da hieß es früher auch, ist noch nicht so verbreitet, sollte man sich überlegen. In Berlin war es zum Beispiel immer viel, deswegen habe ich da, wie gesagt, auch schon geimpft. Und jetzt gab es aber zum Beispiel diesen Sommer super viele Fälle, wo jetzt auch wirklich mehr überlegen, dann noch zu impfen. Also das muss man dann auch so ein bisschen im Blick behalten. Also guckt euch die Karte einfach ab und an wieder an.
Genau. Und das ist ja eine Impfung, die es schon lange gibt. Und wie gesagt, die ist auch für Kinder zugelassen ab 1 Jahr. Insofern STIKO-Empfehlung ist immer eine sehr sichere Bank. Also das muss man vielleicht auch wirklich nochmal betonen, weil ich es einfach super wichtig finde. Wenn die STIKO was empfiehlt, eine Impfung, dann ist sie wirklich sicher. Die STIKO empfiehlt nichts, wo es irgendwie Unklarheiten gibt, wo zu wenig erforscht wurde, zu wenig getestet wurde. Auf solche Empfehlungen kann man sich wirklich auch verlassen.
Genau. Ich glaube, dann haben wir sehr, sehr viel zu Mücken und Zecken abgedeckt. Wir haben über Mückenschutz geredet in allen möglichen Formen. Wir haben über Gele und Salben geredet, die man verwenden kann, wenn man von der Mücke gestochen wurde. Wir haben über Zecken gesprochen, über Borreliose, was Borreliose ist und wie man sie auch therapieren kann. Da, wie gesagt, achtet nochmal drauf, beobachtet den Stich, wenn ihr gestochen wurdet und kontrolliert euch irgendwie nach jedem Waldbesuch oder probiere immer, wenn ich wandern gehe, mich einfach, also mir so eine Sporthose anzuziehen, die vielleicht ein bisschen länger ist und die Socken irgendwie noch hochzuziehen, wenn es halt geht, ne? Dass man halt einfach nicht so viele freie Fläche hat an Knöcheln und so. Genau. Und dann haben wir noch über FSME gesprochen.
Ja, ich würde sagen, dann seid ihr jetzt, habt ihr den Sommer jetzt gut nachbereitet und seid gut vorbereitet für nächsten Sommer.
Genau. Oder falls ihr noch eine Tropenreise vorhabt, dann wünschen wir euch da viel Spaß. Wird bestimmt schön.
Schreibt uns mal, was ihr dann als Mückenschutz gewählt habt.
Genau, da vielleicht auch eine Info. Man kann sich im Tropeninstitut auch wegen den Impfungen für so eine Reise auch gut beraten lassen. Weiß man vielleicht auch nicht, aber ist super. Also gerade wenn man eine Weltreise macht oder so oder irgendwo in die Tropen fährt.
Definitiv, ja. Die haben auch eine gute Internet-Website.
Genau. Ich glaube, dann habt ihr euch erstmal jetzt wieder gut informiert. Ich fand es sehr interessant. Und dann hören wir uns das nächste Mal bei
Tablettentalk.
Tschüss.
Ciao. Am Ende der Folge noch kurz unser Disclaimer. Wir wollen euch lediglich informieren und keine medizinische Beratung durch Arzt oder Apotheker ersetzen. Der Inhalt der Folge ist immer mit größter Sorgfalt recherchiert. Wir übernehmen jedoch keine Haftung für Vollständigkeit, Richtigkeit, Aktualität oder Verlässlichkeit der bereitgestellten Inhalte. Und diese Inhalte dürfen nicht zur Erstellung eigenständiger Diagnosen verwendet werden. Haftung ausgeschlossen.